Schön ist mein Garten mit den goldenen Bäumen, den Blättern, die mit Silbersäuseln zittern, dem Diamantentau, den Wappengittern, dem Klang des Gong, bei dem die Löwen träumen, den Ehernen und den Topasmeandern und der Voliere, wo die Reiher blinken, die niemals aus dem Silberbrunnen trinken. So schön, ich sehn mich kaum nach jemand andern, dem andern Garten, wo ich früher war. Ich weiß nicht wo, ich rieche nur den Tau. Den Tau, der früh an meinen Haaren hing, den Duft der Erde weiß ich, feucht und blau. Wenn ich die weichen Beeren suchen ging, in jenem Garten, wo ich früher war. Im Namen des dreieinigen lebendigen Gottes, der als Schöpferkraft des Himmels und der Erde in der Liebeskraft Jesu Christi und in der Inspiration der Heiligen Geistkraft unser Leben durchwebt und uns zu Gärten macht, in denen er selbst, sie selbst, unser Gott, Lust wandeln will. Wir feiern Gottesdienst. Liebe Gemeinde, herzlich willkommen. Hugo von Hoffmannsthal hat uns eingestimmt mit seinem Blick auf die Gartenträume und uns seine Gartenweisheit erzählt. Ein anderer Weisheitsspruch sagt: Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Genau, sagen die Reiter und Reiterinnen. Aber das Glück der Erde, sagen die Gärtnenden, die Gärtnerinnen und Gärtner, liegt auf dem Quäntchen Feld, das von mir bestellt. Ist das so? Haben Sie einen Garten? Es würde mich jetzt echt interessieren, wer von Ihnen hat einen Garten? Oh, ich sehe so viel Gartenkompetenz vor mir. Wunderbar. Dann sind Sie heute hier genau richtig. Oder vielleicht freuen sich auch manche am Bestellen von Balkonien, wie wir zum Beispiel, die wir hier jetzt einen kleinen Garten aus dem Balkon gemacht haben. Viele können sich ein Leben ohne Garten gar nicht vorstellen. Es ist ihr Lebenselixier. Andere wiederum finden den Gedanken daran, ihn hegen und pflegen zu müssen, ziemlich schrecklich. Der Garten findet Liebhaber und Ablehnende, Freundinnen und Feinde. Und natürlich diese famose Gruppe derer, die gerne einen wunderbar bestellten Garten betrachten, ihn aber lieber genießen als gestalten. Wie auch immer Sie sich wiederfinden, wo auch immer Sie sich wiederfinden, lassen Sie uns heute gemeinsam durch Gärten reisen. Wir beten, so bitten wir dich, den Schöpfer von Grün und Girsch, von Licht und Libellen, von Bäumen und Bibern, von Farnen und Fledermäusen, von allem Lebendigen, allem Vergehen und allem Wiederaufstehen, das uns allen blüht, um deine schöpferische Gegenwart. Dich preisen wir, Gott des Himmels und der Erde, und loben dich mit unserem Reden, Hören, Beten und Singen. Sei mitten unter uns. Und zum Zeichen dafür entzünde ich den Lichtbaum in der Mitte des Gartens. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Unvermeidlich, es muss zum Garten gesungen werden. In Ihrem Gesangbuch die Nummer 503, die Verse 1 bis 3. Geh aus, mein Herz, und suche Freud. Wir singen. Heute ist Muttertag. Vielleicht sind die Mütter unter Ihnen alle schon schön befrühstückt worden und die Kinder haben schon angerufen oder auch nicht. Und man denkt, warum rufen sie jetzt wieder nicht an? Aber nicht umsonst habe ich heute das Gartenthema für diesen Gottesdienst gewählt, denn Garten verbindet sich für mich intensiv mit den Frauen, ja mit den Müttern. Wenn ich so durch die Altdorfer Gegend radle, dann blühen mir wunderbare Gärten entgegen. Allermeist denke ich das Werk von tüchtigen Gärtnerinnen, die nicht nur Haus und Hof, sondern auch mit Hingabe und Leidenschaft ihre Gärten bestellen. Ich vermute mal, nur selten kommen sie dazu, unterm Nussbaum zu träumen. Da könnten sie wahrscheinlich nur müde lächeln. Wenn ich an meine liebe Mutter in ihrem Reihenhausgärtchen denke, immer ist etwas zu tun. Ein großer Apfelbaum überstrahlt mit seinen rosa-weißen Blüten im Frühjahr das kleine Rasenstück hinten im Garten. Im Herbst verschenkt er alle 2 Jahre schmackhafte Äpfel, deren Duft sich in allerlei köstlichen Apfelkuchen bis in den Winter hinein durchs Haus zieht. Den kleinen Fischteich an der Terrasse umranken Ziersträucher in allen Farben. Sonnenhut, Heckenrosen, Klematis, Akelei und vieles mehr. Und vor ihm vollenden Töpfe mit Geranien, Lavendel, Rosensträuchern, Hortensien und Petunien den blühenden Reigen. Garten wächst nicht einfach. Garten entsteht. Garten will kultiviert werden, Garten will angelegt werden und bedacht, mit Mühe und Fleiß und vor allem durch einen immerwährenden Kampf gegen den Hirsch. Den Hirsch. Gartenfreunde wissen, wovon ich rede. Krakenähnlich wuchert dieser Kerl durch Beet und Borke, verschlingt, was gerade noch zaghaft nach Licht rang, und untröstlich alle, die sich zu früh als Sieger wähnten, er kommt wieder, so sicher wie das Amen in der Kirche. Den tüchtigen Gärtnerinnen und Gärtnern ein dreifaches Hoch für alle Langmut, das Beikraut, wie man heute euphemistisch Unkraut nennt, in den Griff zu kriegen. Bei jedem Besuch sagt meine Mutter als erstes: Komm, ich zeig dir mal meinen Garten. Und dann durchstreifen wir die Pracht der Blüten. An jeder Ecke gibt es eine Geschichte zu erzählen von Kampf und Sieg, Niederlage und Hoffnung. Aber nicht meine Mutter erzählt mir nur, mir der Gartenlegasthenikerin, nein, der Garten selbst scheint zu sprechen. Und ich spüre die Mühe, spüre den Stolz und die Freude, die mütterliche Zugewandtheit zu allen Gewächsen und den mütterlichen Ehrgeiz, dass es doch etwas werden soll mit dem Großziehen und Hochpäppeln. Ich merke, im Gärtnern wiederholt sich noch einmal so etwas wie Erziehungsarbeit. Ganz nah dran an den kleinen und großen Schöpfungswesen, alles tun, gießen, jäten, düngen, lockern, dass sie alle was werden, dass sie wachsen und gedeihen. Und schlussendlich doch zugeben müssen und erkennen dürfen, es liegt nicht nur in meiner Hand. Es wächst auch einfach von allein. Und welche Freude, frühmorgens barfuß in den Garten zu gehen, durch das taunasse Gras, den Duft des Apfelbaums einzuatmen und ein tiefes Gefühl von Dankbarkeit in sich zu spüren. So ist Garten. Morgenlicht leuchtet, wir singen im Gesangbuch Nummer 455 die ersten drei Strophen. Man ist dem Herzen Gottes nirgends näher als in einem Garten, schreibt die englische Poetin Dorothy Gurney. Recht hat sie. Schaue ich in die Bibel, die biblischen Erzählungen, Gebete, Gedichte, Briefe und Visionen versuchen, im Kontakt zwischen Mensch und Gott etwas vom Herzen Gottes zu erfassen. Und ich meine, in ihren vielen Anspielungen auf die Natur, die Vergleiche des Menschen mit dem wachsenden und vergehenden Gras, den Erzählungen von den Gärten, den Vergleichen mit den Pflanzen, den Himmelsgleichnissen vom Säen und Ernten, die Jesus nimmt, von der selbst wachsenden Saat. Ich meine, ist die Bibel wirklich ein wunderbares Gartenbuch? Und so lade ich Sie jetzt ein, mit mir eine Gartenreise quer durch einige biblische Gärten zu machen und ihre Schönheit und ihre Besonderheit zu betrachten. Unsere Reise beginnt. Und schon sind wir Zeugen eines wundersamen Geschehens. Denn ganz am Anfang der Zeit, als Himmel und Erde geschaffen wurden, so beschreibt es die Bibel, ist er schon da. Er ist das erste Kunstwerk des Schöpfers. Ein prachtvoller Garten. Gott, so erzählen die alten Schriften, hat ihn selbst gepflanzt. Es heißt, dann legte Gott einen Garten an im Osten in der Landschaft Eden. Da hinein setzt er den Menschen, sein Ebenbild, Mann und Frau, zu dem er Lust hatte, denn er wollte nicht allein bleiben. Und wir sehen im Garten alle Arten von Bäumen wachsen, die verlockende Früchte tragen, und alle Arten von Blumen und Tieren. Und Wasser gibt es in Hülle und Fülle. 4 Ströme bewässern den Garten. Denn ohne Wasser geht gar nichts, das weiß der Nahe Osten. An alles ist gedacht. Es summt und brummt, es flattert, krächzt, flötet und trilliert. Das Wasser plätschert und feuchtet und tränkt alles, was nach ihm verlangt. Der Garten Eden. Ein Paradies, ein schattiges, geschütztes Stück Erde mitten in der Unwirklichkeit, eine dem Chaos abgerungene Lebensmöglichkeit, die Gott für seine Menschen und alle anderen Lebewesen geschaffen hat, damit es ihnen gut geht, damit sie die Fülle haben. Und wir sehen Gott, auch das erzählen die biblischen Texte, wir sehen Gott, wie er so gerne in der Dämmerung durch den Garten spaziert und alles segnet und für gut befindet. Die Kraft des Urgartens liegt für mich in seiner Vielfalt. Alles ist da, was je geschaffen wurde, alles, was sich die geübteste Gärtnerin nur erträumen kann. Alles kann nebeneinander wachsen und bestehen. Genügend Licht, Luft, Sonne und Wasser für alle. Alles hat Ordnung und Rhythmus und eine Mitte. In ihr steht der große Baum des Lebens und der verlockende Baum der Erkenntnis, des Guten und des Bösen. Und von dessen Früchten zu kosten, brachte den schläfrig-fröhlichen Paradiesmenschen Adam und Eva, brachte diese beiden Menschen tatsächlich ein Stück weiter, äußerlich wie innerlich. Das Kosten der Früchte beendete das paradiesische Schlaraffenland, so erzählt der Mythos vom Anfang der Zeit. Die Menschen fanden sich außerhalb des Gartens wieder und mussten erkennen, wer sie waren, und wie sie waren. Und da war dann der Schmerz, das Leid, das Alter und der Tod, das Gebären in Schmerzen, Kampf und Zwist zwischen Mann und Frau, Neid und Totschlag zwischen Geschwistern, Größenwahn und Habgier. Davon erzählen die folgenden Texte vom Leben nach dem Garten. Das sind Erfahrungen des Menschen außerhalb des Gartens. Das ist Daily Life bis heute. Das Paradies selbst bleibt der Sehnsuchtsort für Frieden und Fülle, wo so eine große Vielfalt von Schöpfung in ihrer, heute sagen wir, Diversität gemeint ist, die Verschiedenheit in Harmonie miteinander existieren kann. reisen wir weiter zu einem Garten, von dem ein deftiges und wunderschönes Liebeslied in der Bibel singt. Aber halt, wir sind noch nicht ganz angekommen. Hören Sie es schon kichern und flüstern und glucksen und lachen? Und hat sich da nicht etwas leise bewegt in dem schattigen Plätzchen unter den Lorbeerbäumen? Nun ist alles ganz still. Wir lauschen in den halbdunklen Garten hinein. Sehen kann man nicht wirklich etwas, und das soll man auch nicht. Etwas abseits der Zivilisation, den Blicken der neugierigen Nachbarn und mahnenden Eltern entzogen, ist hier ein Ort der Lust und des Glücks. Auch das schenken Gärten. Komm in meine Liebeslaube, in mein Paradies, denn in meiner Liebeslaube träumt es sich so süß, heißt es in einem alten Schlager aus den 60ern. Im hohen Lied der Liebe, um das es hier geht, können wir nachlesen, was hier geschieht. Der Freund nennt seine Geliebte einen verschlossenen Garten, eine verschlossene Quelle. Aber der Geliebte wird von ihr in den Lustgarten eingeladen. Mein Freund, sagt sie, komme in seinen Garten und esse von seinen edlen Früchten. Und dann jubelt der Freund: Ich bin gekommen in meinen Garten, ich habe meine Myrrhe samt meinen Gewürzen gepflückt, ich habe meine Wabe samt meinem Honig gegessen. Der Garten ist hier in kaum verhüllter Symbolik der Hort des erotischen Glücks. Wir werden das Glück nicht länger stören, erinnern uns vielleicht im Weiterreisen an manchen lauschigen Abend, den wir zu zweit unter Nussbäumen, im Moos oder auf schattigen Parkbänkchen selbst verbracht haben mit unserem Geliebten, unserer Geliebten, und reisen fröhlich weiter. Mit einem großen Zeitsprung sind wir jetzt bei den Evangelien des Neuen Testaments angekommen. Und auch hier werden Gärten als besondere Orte beschrieben. Szenenwechsel. Vor uns liegt der Ölberg neben der Stadtmauer Jerusalems. Dicke, knorrige Ölbäume wachsen auf rotbraunen Terrassen, die sich den Hügel hinaufziehen. Sie kennen diesen Ort vielleicht aus eigenen Israelreisen und sind da auch schon verweilt. Es gibt ihn ja heute noch, den Ölberg, den Garten. Jesus hat sich damals dorthin immer wieder zurückgezogen mit seinen Freunden und Freundinnen und so auch am letzten Abend vor seiner Verhaftung. Er ahnt, was ihm bevorsteht. Es sind seine letzten freien Stunden und er bittet seine Freunde um Unterstützung. Und mit dreien von ihnen zieht er sich noch weiter, noch tiefer in den Garten zurück. Sie sollen mit ihm beten und wachen, aber sie fallen in einen gnädigen Schlaf, während Jesus mit seinem Schicksal ringt. Der Garten schenkt ihm im Schatten der alten Wächterbäume Geborgenheit, einen Ort, wo er sich endlich fallen lassen kann, wo er endlich zu sich kommen kann, bei sich sein, weinen und hadern. Und dort ringt er mit seinem Gott in der aufkommenden Todesangst, die ihn wie eine mächtige Welle erfasst. Möge er doch verschont bleiben. Aber er spürt, so wird es nicht kommen. Und Schritt für Schritt vermag er, seine Angst loszulassen und seinen Widerstand aufzugeben, sich zu einem Ja zu seinem Schicksal durchzuringen. sein Schicksal zu akzeptieren, seinen drohenden Tod. Ein langer Weg, ein heftiger Weg, Ja zu sagen. Ein Engel stärkt ihn, heißt es, und er kann seinen weiteren Weg annehmen. Der Garten schenkt hier einen barmherzigen Schutzraum für die Klärung von tiefen existenziellen Situationen. Auch wenn die Freunde versagen, der Garten ist da. Ein Hort, ein Schutzmantel. So zuverlässig, dass Engel darin Platz finden. Und zu guter Letzt sind wir noch an einem Ort nahe Jerusalems, auf dem Gräberfeld. Wir sehen das Gartenfeld, in dem die Grabhöhlen der Jerusalemer Bürger liegen. In sie werden die gesalbten Toten gelegt. Auch Jesus ist nach seinem Tod in ein neues Grab eines Freundes gebettet worden. Und vor dem Grab sitzt eine treue Freundin und Jüngerin Jesu, Maria Magdalena, so erzählt es das Johannesevangelium. Sie weint. Sie ist verzweifelt. Wo ist ihr Jesus? Das Grab, wo sie ihn hineingelegt hatten, ist leer. Und in ihrer Not fragt sie den Gärtner nach ihrem Herrn. Maria, hört sie den Gärtner sagen. Und als sie sich ihm zuwendet, erkennt sie, es ist Jesus selbst. Es ist nicht der Gärtner. Rabuni, sagt sie. Halte mich nicht fest, wehrt er jede aufkommende Berührung ab. Als Auferstandener ist Jesus ein anderer geworden, noch da, aber nicht mehr von dieser Welt. Und er schickt Maria Magdalena zu den Aposteln. Sie soll ihnen als erste Botschafterin der Auferstehung berichten, was sie erfahren hat in diesem Garten. Ja, mitten unter den Toten, mitten im Friedhofgarten, wird Maria von Magdala die tiefe und zugleich erschütternde Erkenntnis geschenkt, dass Tod sich wandeln kann, dass Tod nicht das letzte Wort hat. Jesus ist auferstanden und er wird der Gärtner auch ihrer Seele bleiben. So endet unsere Gartenreise, nicht ohne aber über die Gartenmauer den letzten Garten in den Blick zu nehmen. Der wunderbare Paradiesgarten als Anfang alles Lebendigen ist ein wirkmächtiges Bild von der Liebe und Güte Gottes, die dem Chaos, dem Unbehausten der Heimatlosigkeit wehrt. Und diese Güte hört nicht auf. Der Prophet Jesaja spannt den Bogen hin bis zum Ende der Zeit, wenn er die Züge des Paradiesgartens in die Bilder der künftigen Heilszeit einträgt. Was sieht er? Die Erde wird wieder ein Garten sein und die Steppe wird jubeln und blühen wie eine Lilie. Die verödete Erde wird wieder fruchtbar sein. Es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Land. Und auch der Friede zwischen den Kreaturen wird wiederhergestellt sein. Einmal wird es wieder sein, wie es am Anfang war. Die Welt wird heil sein. Ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen. Wir singen den Refrain, das Vortragslied singt unsere Gruppe.
sehe ein Land mit neuen Bäumen. Ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Licht von Unschuld weiß und einen Berg, der unberührt. Im Tal des Friedens geht ein junger Schäfer, der alle Tiere in die Freiheit führt. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen, ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch. Ich sehe ein Land mit neuen Bäumen, ich sehe ein Haus aus grünem Strauch und einen Fluss mit flinken Fischen und einen Himmel aus Hortensien sehe ich auch.
So ein Garten, worin besteht seine Weisheit? Ich habe mit verschiedenen Gartenliebhabern und Liebhaberinnen gesprochen und drei Erfahrungen wurden immer wieder benannt. Die will ich Ihnen nicht vorenthalten. Gärten sind Orte, das Leben zu verstehen. Eine Klosterschwester erzählt mir vom Staudengarten im Kloster, dessen Pflege sie übernommen hat. Sie sagt: Es ist eine Botschaft in den Pflanzen vom Leben und Sterben. Was ist das Leben? Was ist das Sterben? In der Erde neues Wachstum vorfinden. Was ist das? Ich meine, sagt sie, ein großes Geheimnis. Was von oben kommt und was von unten kommt, diese vertikale Verbindung ermöglicht gemeinsames Wachstum. In der Natur erfahre ich, so sagt sie, dass Himmel und Erde sich nahe sind, dass sie sich begegnen, dass sie sich berühren. Das ist ein Durchatmen, eine Kraftquelle für mich. Der Garten gibt mir einen Lebensraum, in dem ich atmen kann. Und er lehrt mich Demut und Geduld. Ich kann das Wachsen fördern, aber nicht machen. Da wirken andere Schöpfungskräfte. Auf die darf ich mich verlassen. Zum Zweiten. Ein Freund betreibt naturgemäßen Gartenbau. Er ist mit seinen Pflanzen auf Du und Du. Für ihn ist es wichtig, Gärten lehren zu teilen. Zu teilen mit Vögeln und Ameisen, mit Partnern und mit Konkurrenten in der Natur. Er sagt, Das Wurmloch im Apfel ist keine Katastrophe. Es gehört zum Lebenskreislauf. Der Apfelbaum im Garten ist ein Wirtshaus für ganz viele kleine und etwas größere Tiere. Und wenn ich im Frühjahr das Sirren der Insekten und Brummen der Bienen und Hummeln und Vogelgezwitscher hören will, dann muss ich akzeptieren, dass es immer wieder Würmer im Apfel gibt und Ameisen in der Wiese. Denn die sind Futter für viele Vögel. Ich teile nicht ein nach Nützlingen oder Schädlingen. Alle haben ihre Aufgabe und ihre Daseinsberechtigung. Gärtnerweisheit. Eine Idee auch für unser gesellschaftliches Miteinander. Und zuletzt vielleicht eine Binsenweisheit. Gärten sind nie fertig. Das wissen alle Gartenfreunde. Man hat Ideen, die man umsetzen will, wo man etwas verändern möchte. Wenn man mal bei der Gartenarbeit ist, möchte man ja auch weitermachen und immer gibt es was zu jäten und zu pflanzen und umzutopfen und neu anzusehen. Eine schöne, manchmal auch eine lästige Beschäftigung. Aber gerade weil sie eine Dauerherausforderung ist, meine ich, rufen die Gärten uns zu, mach mal Pause. Nicht erst, wenn du völlig erschöpft bist und bitter und nicht mehr kannst. Mach mal Pause in deinem schönen Garten und versuche hier in aller Unfertigkeit genießen zu lernen. Auch ein Garten ist nur ein Ort des Übergangs wie das Leben selbst. Deshalb lass den Wahn der Vollständigkeit los. Richte dir einen Ort ein, ein Tischchen mit Stuhl unterm Apfelbaum, häng dir eine Schaukel auf, stell eine schöne Liege mitten hinein ins Gras. Lerne zu genießen, vor der Vollendung, das Leben, deine Zeit, jetzt. Freue dich. Auf meiner Bank.
Zeit für ein Glas Wein, die Welt wird sich schon weiter drehen, auch ohne unser strebsam Sein. Hier sitze ich auf meiner Bank und lehne mich entspannt zurück. Ich tue nichts, denk Gott sei Dank, ich lebe, welch ein Glück. Hinter mir bin rumgerannt und hingeknallt und sitze trotzdem heute hier. Hab gut zu tun und dennoch Zeit, das übe ich geduldig ein, der Schritt für Schritt Besonnenheit, bin eifrig doch gelassen sein. Auf meiner Bank und lehne mich entspannt zurück. nichts, denn Gott sei Dank, ich lebe, welch ein Glück.
Ich lebe, welch ein Glück. Gärtnerinnen und Gärtner, denke ich, sind dem Himmel ein Stück näher. Denn wer sich auf die Natur einlässt, und sei es nur im Bepflanzen eines kleinen Stückchens Wiese oder Land, der, die wird Natur neu kennenlernen und sich Stück für Stück ihrer Weisheit anvertrauen. Die Natur schenkt uns einen großen Resonanzraum, indem wir sie und darin uns selbst neu kennenlernen können. Unsere Ungeduld und unser Haben-Wollen und unser Fertig-Sein-Wollen und wo wie uns dann doch alles aus den Händen genommen wird. Die prachtvolle Schöpfung spiegelt Gottes Ja zum Leben. Wer beginnt, die Namen der Blumen zu kennen, die Formen der Bäume zu unterscheiden, die Blätter, die Gezeiten von Wachsen und Vergehen, wer Augen bekommt für die kleinen und kleinsten Lebewesen und sie ins Herz schließen kann, dessen Liebe zu allem Lebendigen wird wachsen. Deshalb pflanzt, pflanzt Blumen und pflanzt Bäume, Sträucher und Hecken, denn es ist nicht egal, was wir in unseren Gärten mit der Natur tun. Im Angesicht des Klimawandels und der großen Verschwender von Wasser, Luft und Energie können wir uns natürlich fragen, warum strenge ich mich eigentlich noch an? Nein, es ist nicht egal, was wir auch im Kleinen für die Natur tun. Auf dem Balkon, der Terrasse, im Garten. Diesen Impuls hat sogar ein renommiertes Hamburger Zeitungsblatt letzte Woche aufgenommen und Samentüten in ihrer Zeitung verschenkt. Wir kommen vom Garten des Anfangs und wir gehen zum Garten der Ewigkeit. Was für ein Bild! Dazwischen lasst uns in Liebe und Sorgfalt unsere Gärten, Balkone und Terrassen begrünen. Denn mit den Blumen und Stauden wachsen unsere Lebensressourcen. Dankbarkeit und Freude. Pflanzt, damit die Sehnsucht nach Frieden endlich ein Zuhause findet, mitten in unseren Gärten. Amen. Und ein neuer Morgen, wir singen auf dem Liedblatt.
Du bist die Hoffnung, wo Leben
Ein paar Abkündigungen noch. Die Kollekte in dem letzten Zumutungsgottesdienst betrug 688,50 Euro. Ganz herzlichen Dank dafür. Diesmal wollen wir die Kollekte dem Landesbund für Vögel- und Naturschutz zukommen lassen. Die haben in dem Projekt Arche Noah Fonds Lebensräume schützen eine Landkaufaktion ins Leben gerufen, um Naturräume zu besitzen, die dann auch Vögel und Kleinlebewesen dort schützen können. Der Flächenankauf ist ein aktiver Natur- und Klimaschutz für gefährdete Tier- und Pflanzenarten, um sie vor dem Aussterben zu retten. Und ein Projekt ist jetzt in Oberfranken ein aktueller Ankauf in Sicht. Das ist der Steinbruch Förtschendorf im Landkreis Kronach. Die Ankaufsfläche befindet sich in einem ehemaligen Steinbruch und hier leben Uhu, die blauflügliche Ödlandschnecke, und seltene Pflanzenarten. Und dieses Juwel ist ein Glücksfall zum Schutz der biologischen Vielfalt. Es geht der Bedrohung zu wehren, Lebensraumverlust für Felsbrüter. Und sie wollen dort kleine Wasserflächen anlegen und den Steinbruch offen halten. Wenn Ihnen diese Idee gefällt, dann spenden Sie bitte für den LBV, für den Landesbund für Vogel- und Naturschutz. Wir werden es direkt für dieses Projekt dorthin leiten. Vielen Dank. Getauft wurde gestern Alexander Bruch aus Altdorf. Wir bitten Gott, segne dieses kleine Menschlein und seine Familie und lasse ihn seinen Platz im Garten der Welt finden. Amen. Folgende Gottesdienste: Am Donnerstag ist Himmelfahrt. Um 10.30 Uhr gibt es einen familienfreundlichen Gottesdienst in Entenberg, mitgestaltet von Pfarrerin Felsner. Am Samstag wieder was für die Kleinen, um 3:30 Uhr nachmittags im evangelischen Haus die Kirche Kunterbund. Und am Sonntag um 9 Uhr in Eismannsberg und um 10:30 Uhr in der Laurentiuskirche hier Jubelkonfirmation. Herzliche Einladung an alle, die haben Sie auch bestimmt schon zugestellt, kriegt die verschiedene Jubelkonfirmationsjubiläen jetzt begehen können. Es ist einfach schön, seine Mitkonfirmanden und Konfirmandinnen nach vielen, vielen Jahren wieder zu treffen. Lasst uns beten. Lebendiger Gott, Gärtner allen Lebens, wir danken dir für diese großartige Natur. Ihre Schöpfung erleben wir jetzt wieder im aufbrechenden Grün und ihre Bedrohung erkennen wir an vielerlei Orten. Mach uns zu Gartenliebhabern und Liebhaberinnen, die in der Bewahrung und Pflege von allem, das du uns anvertraut hast, dich in deiner Schöpfung loben. Vor dich bringen wir alle zerstörten Gärten, die durch Krieg, Fluten und Brände verwüstet wurden. Herr, erbarme dich. Vor dich bringen wir die zerstörten Seelengärten von Frauen, Männern und Kindern, die ihre Länder verlassen mussten und die sich nach einem Ort des Friedens und der Ruhe sehnen. Herr, erbarme dich. Und vor dich bringen wir die müden und ungetrösteten Seelengärten von Menschen in Pflege- und Altenheimen, die sich nach einem letzten Garten und Seelenfrieden sehnen. Herr, erbarme dich. Gärtner allen Lebens, komm in unsere Häuser und Gärten mit deinem Segen und mit deinem Frieden. Und so beten wir nach den Worten Jesu gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht in diesen Sonntag und geht in alle Tage eures Lebens mit dem Segen unseres Gottes. Gott segne und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Sabine und Martin Rösch und Erich Böllner für die wahnsinnig schöne musikalische Begleitung. Vieles ist neu entstanden. Und es gibt natürlich heute auch Samentüten. Alle verschenken jetzt immer Samentüten, die kriegen sie in den Körbchen am Ausgang. Und die evangelische Kirche in Deutschland lässt sich auch nicht lumpen. Die haben auch hier wunderbare Samentütchen zu verschenken. Die liegen auch hinten noch aus. Wer etwas Größeres möchte als die kleinen Glühsamentütchen, der kann dieses auch gerne mitnehmen. Es geht auch symbolisch darum, Hoffnung zu sehen und Hoffnung zu sehen, doppelt Hoffnung zu sehen mit Sonnenblumen und Kornblumen. Schönen Sonntag und gute Zeit. Der nächste Zumutungsgottesdienst in 4 Wochen, das haben Sie an dem blauen Zettel, ist What a Wonderful World, eine Fortsetzung von heute oder auch etwas ganz anderes von Dekanin Zieske und Pfarrerin Sabine Hirschmann. Herzliche Einladung.